Also ich lese ein abscheuliches Stück aus meinem Buch Die Verbesserung von Mitteleuropa, Roman, das ich eigentlich nicht lesen sollte, weil es nicht zum Vorlesen bestimmt ist und weil es aus dem Zusammenhang gerissen etwas total anderes ist, als es sein soll und eine ganz andere Wirkung hat. Aber ich probiere es halt, damit Sie sehen, ungefähr in welchen Zusammenhang das gehört, habe ich ein Zusatzmotto noch herausgesucht. Und zwar lautet dieses Motto: Der Einfältige ist ein Automat, ein Uhrwerk, ein Getriebe. Das Gewicht stößt ihn an, setzt ihn in drehende Bewegung, immerfort im selben Sinn, mit derselben Regelmäßigkeit. Er bleibt stets gleich. Wer ihn einmal gesehen hat, der hat ihn in allen Augenblicken und in allen Abschnitten seines Lebens gesehen. Er gleicht bestenfalls dem Ochsen, der brüllt, oder der Amsel, die pfeift. Er ist durch seine Natur, ich möchte sagen durch seine Gattung, fest bestimmt. Was am wenigsten an ihm in Erscheinung tritt, ist seine Seele. Die wirkt nicht. Sie betätigt sich nicht. Sie ruht. Das hat der La Bruyère geschrieben. Ich habe ein anderes Motto für dieses Stück Purim. Das ist aus den letzten Tagen der Menschheit von Karl Kraus. Falota, hast nichts vom Toderer gehört? Der hat dir ein Mordsglück. Beinsteller, ja, das war dir immer ein Feschak. Falota, ein Feschak ist er. Das ist wohl aber ein Tachinierer. Ui je. Rechtfertigung. Begonnen am 25. April 1964 nach einer älteren Idee. Und zwar anlässlich der Lektüre von Gedrucktem, anlässlich einiger Gespräche mit Zeitgenossen, anlässlich etlicher, man muss öfter zumachen, Beobachtungen von Standardereignissen, anlässlich einer Gänsehaut des Widerwillens eben, vorwiegend der Preisgabe des Autors an kulturelle Ereignisse hohen Rangs hat die Anfertigung dieses Stücks dringlich gemacht. Da dieses Werk dem Autor, eben mir, ein vor allem sozusagen inhaltlich bestimmtes, in seiner Wirkung auf Geschehen, Ablauf beruhendes zu sein scheint, hat er sich bei Entwurf und Niederschrift eine Menge Mätzchen enthalten, die er normalerweise steinern affischiert, mit denen er sein Oeuvre geschmückt, mit denen er bestochen, brilliert, entschieden hätte. Denn vieldeutig ist das Wort, auch im Rahmen, auf der Bühne. Und wie ich schon einmal geschrieben habe, ist die interpretierte Handlung, die Tat, zum Platzen voll von dem Symbol, verständlicher als Worte, weil der Hörer nun einmal statt des Zitats der eindeutigen Fotzen bedarf. In diesem Theater soll er sie bekommen. Die im Stück namentlich passierenden Gestalten sind nicht speziell gemeint, ohnehin klar, Hinweise abundant, überhaupt halten solche Bemerkungen auf. Sie sind genannt, um die Regieanweisung lebendig zu halten und um den Aktionen der Schauspieler Vorbilder von einer Echtheit zu geben, wie sie selbst durch geniale Wortsetzung schwerlich erreicht werden kann. Namen hingegen, und durch sie natürlich, die sich bei ihrer Nennung in der zufriedenen Ungeschiedenheit des Gemüts figurierenden Unlustgefühle, sind stimmungsgeladene Anhaltspunkte. Einmal für den dabei aus dem Übervollen greifenden Autor, zum Zweiten aber auch für die werkgerechte Realisierung seines Vorwurfs. Dabei jedenfalls dürfte sie jenes beseelte Geflecht gleichgerichteter Intentionen von Idee und Präsentation zustande bringen, ohne welches vorgenommene Wirklichkeit nie und nimmer zum Erlebnis werden kann. Aufführungsort. Geeignet ist jede stilvolle, für exklusive Veranstaltungen vorgesehene Räumlichkeit, sofern sie nur ca. 200 bis 300 Personen zu fassen imstande ist. Ihre Zugänge müssten aber außerdem mit soliden und einfach und wirksam versperrbaren Türen ausgestattet sein. Für das Publikum stelle ich mir die Sitzgelegenheiten am liebsten als brokatbezogene Stilmöbel vor, zwanglos verstreut über ein verwöhntes, versiegeltes Parkett. Teure Kristallluster von der inoffensiven Art, wie sie von den Sachverständigen zur Pflege der Salontradition anempfohlen werden. An den Wänden eventuell mit Gewährleistung restaurierte alte Gemälde, Porträts unbekannter und zu Lebzeiten nicht figurierender Persönlichkeiten in damaliger Tracht, in jener wohlbedachten Anzahl, welche es dem festlich Gestimmten erleichtert, ja nahelegt, alle zusammen als ein Kolorit wahrzunehmen. Lichtundurchlässige Vorhänge aus schwer wirkendem Perlonplüsch in dunklem, irisierenden Flaschengrün, womöglich in vom Experten eingerichteter Harmonie mit der den Raum füllenden, Flair schaffenden etc. etc. Wandfarbe hellbeige. An manchen geeigneten Stellen wünscht man sich ein paar mehr von diesen unauffällig angebrachten Notenstichen aus dem 18. und zwar unter Glas wie die vorhandenen. Jedenfalls, wenn es nicht in der Tat eines ist, der bestbekannte abendländische Präsentation mit lokalem Esprit durchwirkende und daher also gleichzeitig durch unmerkliche Stilimprovisationen gemilderte, der Blick auf den Komplex, der der Wahrnehmung des Betrachters die Verblödung des Orts durch Architektur aufbürden würde, ist ja in der Aura des jeweils bevorstehenden Ereignisses behindert, also unheimlich machende Coup eines zur Öffentlichkeitsarbeit gewidmeten und eben deswegen von öffentlicher Hand sanierten Palais. Zeit zu Lebzeiten des Autors, jedoch in dessen Abwesenheit. Am besten samstags, unbedingt 20 Uhr. Publikum für die Premiere gekleidet, gebildet, Träger des gerade im aufkommenden stehenden Geschmacks, politische Meinungen jedweder Fakultät, merklich vorherrschend aber, die sich im Jahre der Aufführung gerade gegen die Widerstände aus allen dogmatisierenden Lagern mählich durchsetzende gesinnungslos Intellektuelle, deren widerliche Harmlosigkeit im Foyer durch die hanebüchernen Bemerkungen der Fähigsten aufreizend demonstriert wird. Es ist eins der häufigen unfrohen Feste der Avantgarde, welche der Intelligenz nicht so sehr der Bildung des Urteils dienen sollen, als vielmehr zur herablassenden Abgabe ihres stets schon vorhandenen an weniger günstig ausgestattete. Bühne klein, vielleicht ein Kammerpodium. Der Anblick der darauf Agierenden soll den weiter hinten sitzenden, ebenfalls kindischen Zuschauern sich den Gedanken erlauben lassen, jene Ruten mit ihren Gesäßen auf den Schultern der Inhaber besserer Plätze. Die Mimen 35, wovon drei auf der Bühne. Diese sitzen, für einen schwülen Tag gekleidet, auf ebenso vielen Espressostühlchen aus weiß lackierten Eisenstäben und geflochtenen oder gespannten Kunststoffröhrchen, blau, rot und gelb, Mondrians Kosmos. Es ist ein kühner, importierter Tisch vorhanden. Die drei Schauspieler, es können auch Weiber sein, sind talentiert wie andere auch, zwischen 23 und 45, und während der ganzen Vorführungsdauer auf das hingebungsvollste mit Glue-Sniffing befasst. Da man hierfür, wie für das Theater überhaupt, in der Tat jede Rotznase anstellen kann, würde ich anstelle des Regisseurs ohne zu fackeln irgendein von irgendeiner Avantgarde oder auch Staatsbühne in Gage nehmen. Die übrigen 32 sind in olivgrüne, gebrauchte und strapazfähige Overalls gehüllt. Sie haben, das muss angemerkt werden, keinerlei Verbindung zu unserer linkischen Unterwelt. Das Stück verlangt von ihnen Genauigkeit und Pflichtbewusstsein, dabei Natürlichkeit, Besonnenheit und Mäßigung, trotz aller Brutalität. Hinter Ansetzung persönlicher Neigungen angesichts einer Arbeit, die getan werden muss. Und ferner den unspielbaren Ernst eines, der sich als vertrautes Werkzeug einer überlegenen Instanz versteht. Leichte Bergschuhe, Kopfbedeckung konventionell oder gar nicht. Ich sage, das wird dem Regisseur sicherlich phrygische Mützen einfallen werden. 16 im Stück nummeriert 1 bis 16 sind an den Wänden verteilt. 8, 17 bis 24 rings um das Podium. Der Rest, 25 bis 32, hält sich geschlossen und rauchend im Hintergrund. Ein Anblick etwa wie von Taxifahrern, die in Ermangelung von Inanspruchnahme durch Fahrgäste Aspekte der Oper ohne Karajan durchhecheln. Mehrere vom Haus gestellte Ober bieten, jeder ein Tablett balancierend, Fruchtsaft, Campari-Soda und White Horse an. Getränke sind im subventionierten Eintrittspreis kalkuliert. Eine Klingel ertönt, wimmernd um die Bewusstseine des Publikums durch Setzung einer Schwelle zwischen Realität und Mysterium zu vergattern. Vergattern, auch so ein Schildwort. Oder gerade nicht. Einer, der aussieht wie ein Sektionschef im Unterrichtsministerium in Vertretung des Ministers, erklimmt schnaufend das Podium, nestelt an seinem Frackmascherl und hüstelt routiniert. Es wird sehr still. Der eine Leimschnupfer tritt den unmittelbar vor seinen Begrüßungsworten Stehenden in den Arsch und somit vom Podium wieder runter. Es bleibt ganz still. Keine Begrüßung. Der Regisseur erhebt sich, schreitelt zu den Schauspielern im Saal und verteilt anhand einer vorbereiteten Liste Fotos und Zeichnungen, Abbildungen in irgendeiner Technik. Sie stellen die Träger der im Stück vorkommenden Charaktere dar. Sofort nach Beendigung dieses Akts schweifen 9, 11 und 15 aufmerksam durch das Publikum. Die Gesichter der Zuschauer mit den in der Hand gehaltenen Porträts vergleichend, suchen sie zunächst einen, der aussieht wie ein Gammler. Sobald sie einen gefunden haben, stellen sie ihn auf die Beine. Er wird anschließend von 15 und 11 mittels Maulschellen ohnmächtig geschlagen. Begreiflicherweise dauert das seine Zeit. 11 und 15 wechseln einander beim Ohrfeigen ab. Denn anfänglich muss der Herr natürlich vom jeweils Abgelösten festgehalten werden. Seine Fluchtversuche erlahmen aber dann bald. Die beiden Diensthabenden von der Polizei, die sich während des Zwischenfalls mit dem Ministerialbeamten ruckartig erhoben hatten, aus der Fadess des Berufs in die bessere Gegenwart des Dienstes gestoßen, setzen sich nach einem kurzen Blickwechsel wieder hin. 17 und 23 behalten diese beiden Typen von nun an im Auge. Nach dem Slap-Out des Beatniks suchen 3 und 14 jemanden, der aussieht wie Senta Berger. Die Person wird nach dem Auffinden durch heftige Stöße mit dem Knie zu Boden gezwungen, wo selbst sie, sich windend, wie man sagt, für den Rest des Abends liegen bleibt. Nun jemand, der aussieht wie ein Neger. Ihm wird von 9 und 2 durch ruckartiges Zerren das Kraushaar entzogen. Er heult dabei wie beim heimatlichen Tamtam. Da lacht niemand. 9 und 2 könnten im Vorbeigehen gleich einen mitnehmen, der aussieht wie ein Verleger des Kulturguts, der Nation. Dem werden mit der Bierflasche die Jochbogen eingedroschen. Einer, der aussieht wie ein Kommunist, wird von 6 in den Schwitzkasten genommen, während 13 auf ihn hinhaut wie ein Narr. Ja, 10 Minuten nach Beginn ist das schon ein recht turbulentes Stück. 17 und 24 helfen aus, wo sie benötigt werden. Einem, der aussieht wie der Bildhauer Wotruber, wird ohne ersichtlichen Grund in den Bauch getreten, und zwar immer wieder und immer von anderen Schauspielern. einer, der aussieht wie ein Abgeordneter der Sozialisten, so ein Vertreter der jungen Generation mit dem Arme-Leute-Geruch des Funktionärsakademikers, aber intelligent, der wird von 4 und 5 rechts und links festgehalten, oft und oft haut 12 diesem Herrn in die Goschen. Jemand, der aussieht wie der verstorbene John F., Gott hab ihn selig, wird in theatralischer Manier von 18 angebrunzt. Weiter derweil nichts. Es muss dies so geschehen, dass das Glied des 18 dem Publikum nicht sichtbar wird. Die Truppe darf sich nicht einem Anwurf der Sittengefährdung aussetzen. Spätestens hier werden sich die beiden Spektakelpolizisten einmischen. Sobald sie aufmucken, stürzen sich 17 und 23 wie die Geier auf sie und treten sie über den Haufen. Im gleichen Aufwaschen wird etwaiges Saalpersonal, die Ober, mit sausenden und klatschenden Hieben in die Pfanne gehauen. Nun halten 1 und 10 Ausschau nach jemandem, der aussieht wie eine alte Frau. Das schließlich gewählte Wesen, am besten ein Hannerl-Matz-Typ, wird mit den Fäusten der Kontrolleure entwundenen Gummiwürsten abkarpatscht. Man sucht und findet jemand, der aussieht wie der Herr Schmutz. Das wird weiter nicht schwierig sein, die meisten schauen so aus. Und 8 fasst ihn mit beiden Händen von vorn an die Bäckchen, wie bei einem Zwickerpussel. Mit einem Ruck reißt er ihm das freundliche Grinsen vom Schädel. Dabei gehen natürlich die Lippen mit, wenn wir schon beim Reißen sind. Jemanden, der aussieht wie der Kritiker Muschig, wird von 7 das Gesicht abgerissen, mit Haut und Haar, wie man sagt, wie eine Larve. Und tatsächlich hat er darunter noch ein zweites an. Das muss natürlich vorher geprobt und vereinbart werden. Und sieht jetzt aus wie der Sandler, der er ist. Der sich verblüfft gebende 7 beißt ihm, und das war nicht ausgemacht, sicherheitshalber noch ein hässliches Ohr ab, als Neffal. 12 gibt einem, der aussieht wie ein als Häppchensteller verkleidetes Verreckerl, einen professionellen Dodge. Fußnote. Wenn 12 den Dodge nicht beherrscht, muss er ihn unter Anleitung eines Experten üben. Ein richtiger Dodge wird folgendermaßen ausgeführt. Die dem Exekutor geeigneter erscheinende Hand wird mit der weit offenen Handfläche nach vorn im Gelenk abgebogen, soweit es geht. Der ausgestreckte Arm wird so dann, und zwar der Handballen, nicht die Finger, zielend nach der Stirnmitte des Delinquenten angehoben, Becken bleibt unbeweglich. Die ausführende Schulter wird bis zum Anschlag zurückgezogen. Durch jähe und federnde Drehung im Rückgrat wird diese Schulter dann vorgeschnellt. Mit der Absicht, das Haupt des Gegenübers trocken, aber mit Schwung durch den Ballen zu erschüttern. Der andere Arm bleibt pendelnd herunterhängen. Der schulmäßig durchgeführte Dodge ist ein an seinem charakteristisch satten Klatschgeräusch erkennbar. Bei ordentlicher Ausführung sind die Ergebnisse durchaus zufriedenstellend. Man sucht und findet einen, der aussieht wie ein Werbeleiter, Keilerchef. Der Bestimmte, quick wie er ist, will bei der Tür hinaus. Nichts da, die Eingänge sind ja schon versperrt. Und es wird ihm von 23 eine Gurgelwatschen appliziert. Einige lachen. Überhaupt ist trotz allen Eifers keine Spur von militärisch-maschinenhafter Betätigung zu merken. Die Darsteller rufen einander Fragen zu und Hinweise, hasten, wenn es die Aufgabe erheischt, durch den Saal, beginnen zu schwitzen und zu keuchen. Nicht einmal die 3 auf dem Podium haben gelangweilte oder gar ausdruckslose Gesichter. Die schneiden unbefangen ihren Erlebnissen gemäßen Grimassen. Jemand, der aussieht wie ein Jude, wird in einer Ecke ausdauernd an die Wand geworfen. Jemand, der aussieht wie der Maler Hutter, wird von 14, 3 und 11 umringt. Er ist sich des Ärgsten gewiss. Doch ihm bricht man nur ein Fingerchen, dem Ärmsten. Er beginnt still zu weinen. Einer der Ärzte wird sich um den Juden kümmern wollen. Man wartet ab, ob sich jetzt nicht ein Grüppchen im Publikum bilde, das aus eigenem Antrieb auf ihn losgehen möchte. Nicht wegen des Juden, sondern wegen des Helfenwollens. Wenn nicht, naja, dann heben ihn eben Schauspieler über ihre Köpfe und lassen ihn mit dem Rippen auf die Stuhllehne fallen. Partotz! 15 oder 13 verprügeln einen, der aussieht wie ein Arbeiter, der dabei ist, sich das Bildungsprivileg zu erobern. Auch er hat schon eine Meinung und wird auf den Verdacht hin gefotzend. Daneben wird einem anderen, der aussieht wie der filmschaffende Radax oder in Ermangelung eines solchen eventuell einem, der aussieht wie ein Grazer progressiver Kunstvorsteher, das Hosentürl ausgeräumt. Vorsicht, siehe die obige Bemerkung. Der schreit wie ein Narr und rudert mit den Händen in der Luft herum, obwohl man vermutlich nicht so gar viel finden wird. Fußnote. Second thought, oft haben gerade die blutleersten Mäusetypen ganz enorme Genitalien. Eine Laune der Natur. Einer, der aussieht wie ein X-Beliebiger, steht vermutlich auf und fragt, was soll das? Vier geht zu ihm rüber und gibt ihm eine Tachtel, die sich gewaschen. Was soll das? Einer, der aussieht wie ein gerichtlich beeidigter Sachverständiger und einer, der aussieht wie Arnulf Reiner, laufen wie vom Katapult geschossen aufeinander zu und prallen in der Mitte des Saals mit einem hörbaren Wumpf zusammen. Ersterer ist von der hinteren Wand, wohin sich die meisten Zuschauer verkrümeln, von 1 und 11, der Letztere von gegenüber, von 19, einem schwächlichen Burschen, geworfen worden. Ein anderer, das Ponem wie bei einem Verehrer von Proust, wird von 18 ausgesucht und durchgewalkt. Es sieht jetzt aus wie auf einem Schlachtfeld, nur friedlicher. 24 sucht einen Krüppel und schlägt ihn mit einem Karateschlag aufs Parkett. 9 sucht jemand, der ausschaut wie ein richtiges Hausmütterchen, findet vielleicht jemanden, der gleichzeitig aussieht wie eine österreichische Dichterin und schlägt ihm demgemäß die Impulsivbahn, das ist mal zu lustig, und schlägt ihm dem gegenüber, na, und schlägt ihm, das ist ja von Frauen die Rede, ne, da, ich verlese mich nicht, aber ich habe mich jetzt verlesen, weil ich eben das zu schwierig ist, und schlägt ihm demgemäß die in Position gehiefte Molkerei wieder herunter. Dabei muss ein Fotograf einige Bilder schießen, denn diese Szene möchte ich selber sehen. Nun muss sechs jemand finden, der aussieht wie ein Bischof oder sonst wie so ein Priester, vielleicht wie Monsignore Ungar, und gibt ihm einen Schuss durch und durch die Soutane. Es muss die Ähnlichkeit mit einem gegeben sein, der sich öfters in öffentliche Angelegenheiten mischt und dann klug scheißt. Jemanden, der aussieht wie Minister Bock, die Ähnlichkeit kann wie gesagt auch rein zufällig sein, wird von 13 der Finger in den aufgesperrten Mund forciert, damit er sich erbricht, denn es soll aussehen, als ob sein zartes Gemüt sich gegen so etwas wie hier sträube. 6 Leute, die aussehen wie Gütersloh, 14, die aussehen wie Urbanek, der Preisschreck, Edward Teller, der Vater der Atombombe, Walt Disney, Professor Leary von der League for Spiritual Discovery, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Grillparzer, Karl-Heinz Stockhausen, Nubar Gulbenkian, Bunk Karno, Mahatma Gandhi, Hugh Hefner, Columbus, Bessie Smith, the Empress of the Blues, Hans Dichand und ein Zuhälter aus der Leopoldstadt respektive werden nahe der Bühne zusammengetrieben. 25 bis 32 machen sich nun selber an die Arbeit. Zeit für Stahlruten. Weiters können nun 1 bis 12 folgende widerlichen Typen heraussuchen. Einen, der aussieht wie Niels Bohr. Einen wie der Dalai Lama. Einen wie eine Nobelhure. Einen wie Herbert Eisenreich, einen wie Fernandel, einen wie so ein Japs, einen wie Rudolf Augstein, einen wie Gary Davis, der Weltbürger Nummer 1, einen wie Picasso, einen, der aussieht wie ein Engerling, zum Beispiel wie Juguel, der Peter von Tramin, einen wie Pater Diego Götz oder so ähnlich und einen Narren, die alle aussehen wie der Ochs vor dem neuen Tor, also irgendwelche. Die alle werden auf engstem Raum zusammengetrieben und 1 bis 8 kreisen um die zitternde Herde und knallen mit den Peitschen und hauen sie mit den Knöpfen auf die Birne. Pause. 1 bis 32 können an dieser Stelle ein wenig verschnaufen, einen Schluck Bier trinken oder dem Regisseur zuhören. Nach vielleicht 10 Minuten suchen, ja, da fehlt mir ein Text. Nachdem, das muss man so lesen, nachdem irgendwelche 2 bis 3 Aborigines, zum Beispiel aus der Steiermark, abgeklatscht worden sind, suchen 5 und 21 der Vollständigkeit halber jemanden, der aussieht wie John Lennon. Nachdem sie eine geeignete Person gefunden haben, stellt sich 21 hinter sie und beginnt durch rhythmische Ohrfeigen ihren Kopf in pendelnde rhythmische Bewegungen zu versetzen. 5 muss versuchen, mit dem Zeigefinger ein Auge zu treffen. Das Spiel ist aus, wenn beide Augen angestochen sind. Als Übergang sucht nun 13 einen, der aussieht wie der Heiland. Und zwar genauso. Der Doppelgänger wird Motto: Ich möchte das Christkind in die Goschen hauen, in den Hintern getreten, bis er nicht mehr stehen will und nicht mehr sitzen kann. Jetzt bewaffnen sich alle 32 mit Schlagringen. Es geht nun nicht mehr um das Aussehen der Opfer, sondern um Namen. 19 tritt auf dem Podium vor, entfaltet die vom Regisseur erhaltene Liste und beginnt langsam, die darauf stehenden Namen zu verlesen. Es klingt wie bei einem sonderbaren Appell. Die Aufgerufenen haben sich zu melden, auch wenn ihr Name nur ähnlich klingt. Meldet sich einer nicht sofort bei Nennung seines Namens, so wird er vom Regisseur, welcher die betreffenden Persönlichkeiten schon vor der Aufführung kennengelernt haben wird, durch Zeigen mit dem Daumen bezeichnet. Auf dieses Signal hin eilen 11 und 30 zu dem Betreffenden und richten ihn grauenhaft her. Wenn aber der Aufgerufene tatsächlich nicht im Raum sein sollte, dann wackelt der Regisseur mit erhobenem Zeigefinger nein und sucht sich selber einen Ersatzmann aus, während 19 zum nächsten Namen auf der Liste übergeht. Die Namen sind die folgenden, Stand Ende 1966. Architekt Holzbauer, Fritsch, Roman Schließer, Portisch, Zilk, Thiering, Hörbiger, Gulda, Baron Panz, Habsburg, von Einem, Edi Frühwirth, Heinz Konrads, Schulmeister, Karl Schranz, Professor Baumgartner, Hedwig, Erich und Robert, Häusermann, Fellinger, Dimitri Pappas, Otto Basil, Ernie Kniepert, Bruno M. Fleinig, Günther Nennung, überhaupt Günther, Robert Löffler, Telemax, Franz Ola, Nimmerrichter, Karl Spies, Helmut Qualtinger, Keimowitz, Robert Jung, Kommerzialrat Tarbuk-Sensenhorst, Schmitz, Oskar Kokoschka, überhaupt Oskar, Gerhard Bronner, überhaupt Gerhard, Withalm, Tassilo Brösicke, Hermann Schürer, Hilde Fiegel, Hilde Spiel, überhaupt Hilde, Staatsanwalt Erhard, Paul Grundorath, überhaupt Paul, Rudolf Flögel, Simon Wiesenthal, Friedrich Peter, und so weiter und so weiter. Der Regisseur wird die Liste leicht aus eigenem ergänzen können, wenn er sich nur an die Prominenz aus Kunst, Politik, Sport und Wissenschaft hält, die heute natürlich andere Namen hat. In jedem Jahr sterben ja einige weg, Gott sei es geklagt. Doch steht jedenfalls Nachwuchs auf, genug, um in diesem Spiel die Reihen zu füllen. Jeder, der aufgerufen ist und seine Anwesenheit gemeldet hat, wird gleich nach einem vereinfachten Verfahren von jeweils zwei Mann bearbeitet. Einer davon hält das Scheusal aufrecht, der andere drischt con Brio drauf los, bis das Gesicht des Opfers stark verändert erscheint. Die ganze Chose muss zack, zack gehen, damit Langeweile nicht aufkommt. Es muss also ordentlich geübt worden sein. Dabei macht selbstverständlich nicht das Geringste aus, wenn der eine oder andere vor der Pause schon einmal dran gewesen ist, was ja doch sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, zum Beispiel beim Juden oder Ähnlichem. Sollten jedoch folgende Gespenster unter den Anwesenden ausgemacht werden: Karl Löbel, Chefredakteur Hermann, Willi Dirtler, Ernst Trost, Miss Austria 1900 sowieso, oder Manager Reindl, Günter Brabé, Ingenieur Walch, Norbert Burger, Präsident Hollaubeck, der Schah von Persien, Blonde Hühnern, Sitar-Spieler, Jesser, Roy Black oder Peter Alexander, Ingenieur Sänger, Hansen Löwe, Physiker, Schnorrer, Goscher de Weiber, Dichter, Epileptiker, Konstrukteure und Designer, Architekten, Volvo-Fahrer, Bayern, Provinzler, Pariser, Surrealisten, Studenten und Ähnliches. So soll der Regisseur zum Walkie-Talkie greifen und Meldung erstatten. Ich komme dann sofort auf den Flügeln des Hasses, hol mich der Teufel und hau sie in die Goschen, hau alle die in die Goschen und hol mich der Teufel. Das wird der größte ästhetische Genuss meines Lebens sein. Zu guter Letzt besteigt der Regisseur das Podium, verneigt sich verächtlich und nimmt den Leimschnupfen den Pick weg. Alle Schauspieler verlassen den Saal durch den Hauptausgang, eilig Cognac und Kirschwasser hinunterstürzen, was wir hier ja nicht kriegen. Auf der Gasse fallen sie wahllos über Passanten her, prügeln Hunde, springen auf Limousinen und treten bereits gehaltene Pferde in den Arsch. Sie verschwinden in der Dorotheagasse von fernher gröhlend. Sieg. Vor dem Aufführungspalais reißen städtische Arbeiter den Asphalt auf. Man sieht, dass die Hauptstadt nicht sehr tief ist, ca. 5 bis maximal 40 Meter, und überhaupt wie ein Fladenschlatz auf die Wiese gespuckt. Ratten und Würmer, Geruch von Leuchtgas, Autohupen, Straßenbeleuchtung, normale Passanten. Vorhang. Meine zahlreichen Freunde, möchte ich auf die Platte The Exciting Wilson Pickett aufmerksam machen. Atlantic ST 8129.